Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wenn ihr gerne daddelt, dann ist euch das wahrscheinlich irgendwie schon aufgefallen. Gefühlt sind die meisten Figuren in Games männlich, weiß und heterosexuell. Das stimmt aber tatsächlich nur bedingt. Denn schon in den 90ern gab es auch in den Mainstream-Spielen Coming-out-Stories von schwulen Figuren oder auch das Thema offene Ehen. Und genau darüber spreche ich jetzt mit der Videobloggerin, mit Sarah Rudolph. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist ja auch Kuratorin im Schwulenmuseum Berlin. Gibt es gerade eine Ausstellung zu genau diesem Thema, queere Videospielgames, zu der Geschichte tatsächlich auch. Welche Beispiele hast du denn da?
Das ist eine ganze Menge. Wir haben eine Ausstellung, also in der Ausstellung haben wir über 100 Exponate. Wir haben Spiele aus den 80er Jahren bis heute. Es fängt an mit Caper and the Castro von 1989. Das ist ein Indie-Spiel über eine lesbische Detektivin, die ihre Freundin retten muss.
Oh.
Und ja, endet bei Titeln, die jetzt 2018 für jetzt dieses Jahr vorgestellt wurden auf den großen Videospielmessen. Zum Beispiel der große Titel The Last of Us 2, der mit einem großen Trailer vorgestellt wurde, in dem es einen lesbischen Kuss gab und der ganz viel positive Emotionen ausgelöst hat.
Aufsehen erregt hat quasi.
Ja.
Wir haben auch gerade gesagt, im Mainstream-Bereich in den 90ern gab es schon Figuren. Hast du da auch Beispiele für uns, wo man jetzt sagt, also das Spiel habe ich selber auch gespielt und die Figur ist mir vielleicht nicht begegnet oder sowas?
Das Erste, was mir einfällt und was sehr oft untergeht, ist die gesamte GTA-Reihe. Also es zieht sich von Anfang an irgendwie durch, dass es da sehr viele sehr negativ dargestellte Figuren gibt auch. Also dieses Klischee vom schwulen Bösewicht findet sich auch da absolut. Aber es gibt auch, also vor allen Dingen schwule Figuren in der gesamten GTA-Reihe. Es gibt zum Beispiel ein DLC, also eine Erweiterung für ein Spiel, das heißt The Ballad of Gay Tony, wo wirklich die Hauptfigur eine schwule Figur ist, der man auch helfen muss, also die positiv dargestellt wird und nicht.
Ja. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt quasi unterschiedliche Formen, in denen das dargestellt wird, mal negativ, mal positiv. Sind das dann eher Randgeschichten oder wird das ganz offen thematisiert? Wie ist das?
Es sind tatsächlich vor allen Dingen Randgeschichten, dass die Figuren nebenbei vorkommen, dass sie irgendwie teilweise ja als scherzhafter Charakter irgendwie vorkommen, die so ein bisschen ja einmal auftauchen und dann irgendwie ein Witz sind. Und das ist oft sehr, sehr negativ dargestellt, das muss man ganz deutlich sagen. Aber es gibt auch in vielen aktuellen Mainstream-Spielen zum Beispiel so halbwegs versteckte Charaktere. Zum Beispiel in einem aktuell relativ großen Titel Destiny 2 gibt es einen Charakter, den man besuchen kann. Und wenn man daneben stehen bleibt, dann erzählt er irgendwann davon, dass er zu Hause einen Freund hat, den er vermisst und der immer für ihn kocht oder ihm Tee kocht. So, aber das kommt halt nur davor, wenn man neben diesem Charakter stehen bleibt. Und für das Spiel selber spielt das keine Rolle.
Das ist ja quasi diese Randgeschichte. Du musst als Figur quasi auch auf diese Figur zugehen und dann erzählt er diese Story. Heute, du hast es gerade jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, werden ja so Videospiele total gefeiert, wenn eben das nicht alles so männlich und heterosexuell ist. Ne? Du hast gerade schon von diesem Kuss gesprochen. Warum ist es denn heute so und war das früher anders?
Ich glaube, es war tatsächlich nicht unbedingt anders. Wir haben schon vor 15 Jahren Initiativen gesehen, wo große Firmen auch versucht haben, diese so Gamer mit Y wie Gay als Markt tatsächlich ja
größer zu machen.
Größer zu machen und für sich zu nutzen, indem man das irgendwie ja den Fans quasi in die Hände spielt. Zwischendurch gab es dann auch sehr viel Backlash und sehr viel ja unangenehme Reaktionen und dass Leute sich dagegen gewehrt haben und zum Beispiel in Russland auch eingegriffen wurde, als es in einer Version von FIFA die Möglichkeit gab, dass die Spieler regenbogenfarbene Schnürsenkel hatten. Und dadurch sollte dieses Spiel verboten werden, weil das homosexuelle Propaganda ist. Also es gibt immer sehr viel hin und her, aber in den letzten Jahren hat sich halt gezeigt, dass es tatsächlich etwas ausmacht, wenn Menschen sich repräsentiert fühlen und wahrgenommen werden. Und das wird natürlich jetzt immer mehr auch genutzt.
Das heißt, du würdest gar nicht unbedingt sagen, dass es früher irgendwie mehr Homophobie im Gaming-Bereich gab, sondern es war eher so, dass es nicht so offen war wie heute und nicht so gefeiert wurde. Also das gab es, aber es war eher so ein Randding. Ist es tatsächlich so, dass die Videospielindustrie gar nicht so homophob und frauenfeindlich vielleicht ist, wie man denkt?
Doch.
Doch.
Es ist beides da. Also ich glaube, dass sie doch sehr nein, ich weiß, dass sie sehr, wie du eben sagtest, männlich, hetero, weiß dominiert ist. Aber es gab immer diese Nischen. Es gab immer Menschen, die daran arbeiten und daran gearbeitet haben, bis heute daran arbeiten, es besser zu machen, es anders zu machen und ihre Geschichten zu erzählen. Sowohl in den großen Teams, was natürlich viel schwieriger ist, wenn man mit 400 Leuten an einem Spiel arbeitet, da seine Perspektiven einzubringen. Aber es gibt halt auch diese wahnsinnig lebendige Indie-Szene, die es eben schon immer gegeben hat von Leuten und kleinen Teams, die ihre eigenen Perspektiven in Spiele einbringen und ihre Geschichten erzählen. Und es ist heute wahnsinnig viel leichter, das zu verteilen oder die Aufmerksamkeit dafür zu bekommen oder es überhaupt zu erstellen, weil die Zugangshürden viel niedriger sind.
Das heißt, die Entwicklung ist eher, dass es in diese Richtung wahrscheinlich mehr geben wird, weil durch Social Media und so sich das mehr verbreitet, oder was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, das ist es eher. Das ist nicht, dass es tatsächlich mehr wird, sondern dass es mehr wahrgenommen wird, dass es mehr gesehen wird. Aber wir sehen zum Beispiel auch in der Ausstellung ganz oft, dass viele Geschichten, die heute erzählt werden, genauso sich schon in den 80er, 90er Jahren finden. Dass es genau die gleichen Geschichten sind. Also es ist nicht unbedingt so, dass es jetzt alles besser wird, sondern es sind die gleichen Kämpfe, es sind die gleichen Geschichten und es sind die gleichen Zukunftsvision, Sachen, die auch schön sind und Lebensfreude. Das ist ja nicht alles nur Kämpfe.
Ja.
So, aber dass das immer wieder vergessen wurde und dass es heute wahrscheinlich schwieriger ist, das wieder zu vergessen. Ja.
Ja, vielen lieben Dank für diesen Einblick. Sarah Rudolph ist das, Videospielbloggerin und Kuratorin. Und wenn ihr jetzt sagt, also diese Ausstellung in Berlin, die möchte ich gerne mir auch mal anschauen, das könnt ihr natürlich machen im Schwulenmuseum in Berlin. Läuft noch bis zum 13. Mai. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.